Na, Matthias, was machst du so gerade?
Ich lese ein altes Minicomic. Da raubt der Skeletor die ganze Zauberkraft von Eternia.
Na, so ein Schlawiner.
Ja, aber irgendwie verstehe ich nicht, was das eigentlich soll.
Inwiefern?
Naja, also ich frage mich halt, wenn er die ganze Magie von Eternia hat.
Ja.
Ja, also auch die von Castle Grayskull.
Ja.
Ja, dann braucht er die Burg gar nicht mehr zu erobern. Was macht er dann also mit der ganzen Zauberkraft?
Haha, du bist zu spät, He-Man! Die ganze Magie von Eternia ist nun mein!
Skeletor, du Teufel! Meine Freunde und ich werden dich aufhalten!
Versuch es nur, aber zuerst zieh eine Karte!
Was?
Zieh eine Karte! Schau sie dir an und dann steck sie zurück in diesen Stapel!
Okay.
So, und jetzt greif mal in deine Fellhose!
Wieso in meine... Oh, wow! Das ist ja die Karte, die ich gerade erst zurück in den Stapel getan habe.
Hahaha, da staunst du, was? Und jetzt sieh her, wie ich meinen Handlanger Beastman zersäge!
Nein, tu's nicht, Skeletor!
Keine Sorge, dem passiert schon nichts. Und schon ist er in zwei Teile zersägt.
Das tut doch gar nicht weh.
Unglaublich!
Und jetzt pass auf, ich füge beide Hälften wieder zusammen und tada!
Er ist wieder ganz.
Genauso wie die Münze hinter deinem Ohr.
Welche? Oh, du Hexenmeister!
Ja, all das kann ich nun dank der Zauberkraft von Eternia. Endlich bin ich der größte Magier des Universums. Bald trete ich mit grünen Tigern in Las Phantos auf. Mein Traum wird endlich wahr.
Und? Kannst du mir auch ein größeres Schwert zaubern?
nein.
So oder ähnlich muss es sich dann abspielen, Michael. Denkst du nicht auch? Michael?
Das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Es ist wieder Zeit für ein Minicomic.
Deshalb sprechen wir heute über das Heft The Magic Stealer.
In den News geht es unter anderem wieder etwas zu den Moto Origins zu bereden.
Und ein Packen spannender Hörerfragen gibt es obendrauf.
Dann starten wir doch gleich mit Ausgabe 181 des hemänischen Quartetts mit Houdini Vogel,
Matthias Copperfield,
Kadabra Reitmeier
und The Formless One Gordon Voldemort.
Viel Spaß!
Das hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de.
Ja, liebe Hörer, bevor wir heute mit unseren Fragen anfangen, habe ich mir etwas notiert, das ich in diese Runde hier mit hineinbringen muss, nämlich He-Man und das liebe deutsche Feuilleton sind zusammengerumst. Ja, bei Deutschlandfunk Kultur habe ich per Zufall etwas vom Mai entdeckt. Da wurde geschrieben bzw. im Radio erzählt, He-Man erlebt ein Revival Actionfiguren gegen Pippi Langstrumpf. Und ja, ich möchte euch die Überraschung nicht nehmen. Googelt das einfach mal ein bisschen, Deutschlandfunk He-Man, und hört es und lest es euch selber durch. Aber um ein bisschen die Kernessenzen herauszunehmen, die ein Historiker da auch beschrieben hat. Liebe Mithosts des hemänischen Quartetts, wie geht es euch so in der Midlife-Crisis?
Erfolgreich seit über 20 Jahren.
Seit über 20 Jahren. Also, ja. Ja, also ich bin erstaunt, dass es heißt, dass He-Man, also das Revival von He-Man, das kommen soll in Form von Netflix-Serien und so, jetzt so gut passend ist, weil wir uns alle in der Midlife-Crisis befinden. Weil ich hätte ja gesagt, falsch, mit 38 bin ich nicht in der Midlife-Crisis, sondern ich bin noch nicht einmal in der Pubertät angekommen. Aber ja, Gordon, du als Fachmann, wie sieht's aus?
Ja, macht natürlich vollkommen Sinn. Also der Deutschlandfunk ist jetzt auch in 2008 angekommen, als die Moto Classics da angefangen haben. Dauert natürlich auch so ein bisschen, bis man die Signale von der Erde zum Mond schickt, von wo die ja offensichtlich senden. So, also es ist natürlich wieder ein absolut grandioser Artikel. Man hat irgendwie nichts zu schreiben. Also schreiben wir mal irgendwas über Michel aus Lönneberger und Pipi Langstrumpf und dann würfeln wir da irgendwie noch so ein bisschen He-Man mit rein und fertig ist der scheiße Cocktail und obendrauf die Kirsche. Also unglaublich ein grandioser Artikel. Wie kann man mit Ende 20, wo ungefähr jeder von uns angefangen hat oder vielleicht sogar vorher oder einige haben auch nie aufgehört, so wie Sepp, der ja sowieso für immer wahnsinnig ist. Wie kann man da, also sind wir dauerhaft in der Midlife-Crisis. Ne? Ich war schon mit 12 in der Midlife-Crisis. So, und Alter, solche Artikel, das ist wieder so, da sieht man einfach, als Medienpädagoge denke ich da wieder, ja, deswegen ist der Journalismus am Ende. Keine Ahnung von irgendwas, schreibe ich irgendein Feuilleton und schreibe dann irgendein Bullshit dazu. So, ich irgendwie kurz mal meine Meinung aus und hab auch irgendwann mal einen Comic gelesen und mal He-Man gehabt und cool. Und das geht jetzt locker runter und das sehen wir dann mal. Sorry, wenn das eine über Pipi Langstrumpf war, dann war der Artikel Kaka Langstrumpf.
Ja, tatsächlich ist ja meine Frau Journalistin. Insofern möchte ich den ganzen Berufsstand nicht über einen Kamm scheren. Das wäre etwas fatal. Aber ja, von der Arbeit her muss ich auch sagen, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass dort jemand zufällig etwas davon mitgekriegt hat. Ah, jemand auf Netflix hat dann irgendwo gedacht, ach, da kann man ja wieder ein paar Minuten mit füllen im Kulturfeuilleton. Hat dann überlegt, ja, was machen wir denn damit? Oh, für die Altersklasse unserer Hörer ist Pipi Langstrumpf und Michel aus Lendeberger ja ganz gut. Dann holen wir noch irgendeinen dazu, der sich so ein bisschen mit dem Zeug mal irgendwann befasst hat aus der Nachbarschaft. Also, doof gesagt, so wirkt das irgendwo mehr oder minder, dieses ganze Ding. Natürlich sind wir jetzt auch die Betroffenen und ledern darüber ab, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn man sich da emotional ein bisschen entfernt von, dann ist es schon eigenartig, dass jetzt heißt, dass Leute um die 40 in ihrer Midlife-Crisis sind. Ich dachte immer, das sind Leute um die 50, wenn die ihre erste Scheidung hinter sich haben und gerade sich eine 20 Jahre jüngere anlachen und die in
90 und Motorrad.
Genau, das Motorrad darf nicht fehlen. Das darf nicht fehlen.
Ja, Motorrad unbedingt, aber hier ist es meistens das Sportcoupé. Ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil hier so viele Audi-Manager rumliegen, aber ja, rumliegen in der Sonne bei ihrem neuen Pool. Aber ja.
Wir Figurensammler kaufen uns dann einfach einen Road Ripper.
Oder eine Snake Mountain. Verdammt, ja, genau. Ich habe Snake Mountain nur wegen der Midlife-Crisis bestellt.
Absolut. So, und nur um das jetzt gleich nochmal klarzustellen, bevor jetzt natürlich wieder die Hate-Mail eingeht, natürlich sind nicht alle Journalisten gleich, aber ich sage, genau mit so einem Blödsinn und mit diesen Meinungsmache, die wir auch nicht nur in dem Bereich, sondern in etlichen Bereichen haben, wo einfach nur irgendwelche Leute unreflektiert ihre Meinung auskotzen, ist der Journalismus momentan in dem Ruf, in dem er ist. Wenn die meisten Leute einfach mal wieder neutraler berichten würden, so, und einfach vielleicht auch sich über Dinge tatsächlich informieren, dann wäre das alles viel besser. Und das hier ist ein Artikel, bei dem man klar sehen kann, nee, die Leute sind nicht informiert. Die vermuten einfach irgendwas und spucken das mal kurz aus.
Vor allem wird ja in dem Artikel auch noch gesagt, dass irgendwie Masters damals nicht innovativ gewesen ist, was ja der blanke Hohn ist. Also ich glaube, es gibt keine innovativere Toyline als Masters mit gefühlt 70 verschiedenen Action-Features, zig Fahrzeugen, wirklich revolutionäre Ideen teilweise. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr schwacher Artikel in mehreren Bereichen.
Ja, also ich möchte mal gerne sehen, wo es noch innovativer zugeht als ein Typ mit dem Radenbauch, der auf dem Robotpferd reitet.
Ja. Und das Schwert des Bösen aus dem Hyperraum holt.
Genau.
Ja, mein Lieblingsrecherche-Erfolg ist in dem Artikel auch, dass die alte Serie auf Blu-ray neu veröffentlicht wird. Wahnsinn. Das passiert jetzt erst zum 5. Mal, glaube ich.
Wird vor allen Dingen in der Zukunft.
Ja, weil es kommt ja immer wieder eine neue Auflage, ist ja logisch. KSM ist das, glaube ich, oder Koch Media, wie das jetzt mittlerweile heißt. Die werden halt immer wieder einfach eine neue Auflage produzieren. Und ja, also das war wohl eine Google-Suche, die irgendwie 5 Minuten gedauert hat. Und dann hat er halt das genommen, was die ersten 3 Ergebnisse waren. Leider war Planet Eternian anscheinend nicht dabei. Da müssen wir noch an der Suchmaschinenoptimierung arbeiten.
Ja. Er ist ja nicht durchgestiegen durch das Forum. War ihm zu
wahrscheinlich,
neu.
Ja.
Hallo! Wie ist es denn da oben auf dem Mond? Hallo! Schade, dass du das erst in 12 Jahren hörst.
Ja, genau.
Die Quelle war wahrscheinlich die VHS-Monster im Kinderzimmer.
Und, ja. Also, ja, irgendwie müssen sie das ja von Flicks mitgekriegt haben.
Ja, über Bild, war doch ein Bildartikel.
Das kann sein, ja, genau, stimmt, ja.
Wenn man solche Meister seiner Zunft irgendwo hat, dann ist es kein Wunder, dass meine Frau für ihre neutral verfassten Artikel häufig gelobt wird. Da kann man mal sehen, wie das irgendwo runtergeht, aber, also Deutschlandfunk höre ich mir immer wieder gern Sachen an, aber das Feuilleton, ob im Radio oder in der Zeitung, seit Jahrzehnten eigentlich immer dieselbe Pausenfüllerkacke. Unfassbar. Ja, okay. Genug abgelästert über den Deutschlandfunk und das lustige Feuilleton. Auch wenn es Spaß macht, kommen wir wieder zu ernsteren Dingen, den Hörerfragen. Da hat uns Pascal Reber eine Nachricht geschickt mit der Frage: Ich kann mich noch erinnern, dass ich Moskito auf dem Wühltisch und massiv reduziert in Zürich bekommen hatte. In Deutschland hatte den aber niemand. Stimmt das wirklich, dass der verboten war? Und dann fügt er auch noch an, ja, Extender hat er wiederum aber nur in Deutschland gesehen und Tang Lescher und Faker nur in Italien. Also sprich, das ist das alte Thema. Was gab es überhaupt in welchem deutschsprachigen Raum und was gab es nicht?
Also Tang Lescher kann ich dir gleich sagen, den gab's sogar hier auf Sylt. Und wenn es Sachen hier auf Sylt gab, dann gab's sie auch im Rest von Deutschland, ja. Also das ist schon mal immer ganz klar, ne? Also den hat's hier gegeben beim HB Jensen damals. Also der war definitiv in Deutschland erhältlich. Extender hast du ja schon gesagt, hast du nur in Deutschland gesehen, den gab's aber auch in anderen Ländern definitiv. Ja, in Dänemark, meine ich, hat ein Kumpel von mir den mal erworben. Also von daher hat's den da auch gegeben. Ja, mit Moskito war das tatsächlich so eine Sache. So hundertprozentig sicher ist man sich bis heute ja nicht. Es ging ja damals immer wieder um diese BRD-Toxic-Gesetze, wir erinnern uns da. Da gab es zum Beispiel ja auch bei den Ghostbusters oder so, gab es ja Ektoplasma und gewisse Geister, die dann ja auch mit diesem Ektoplasma, also letzten Endes Slimy oder was auch immer, die dann in der BRD nicht erhältlich waren, stand dann auch auf diesen Sammelpostern immer drauf. Und so stand das zum Beispiel auch bei Moskito bei ein, zwei Sachen mit dabei. Und der war dann tatsächlich nicht erhältlich. Die einen sagen bis heute, ja, das lag daran, dass dieses Blubberzeug, was er da im Bauch hatte, dass das eben nicht nach dem Toxic-Gesetz damals durchgelassen wurde. Das heißt also, das war nicht geprüft und deswegen haben sie gesagt, das geht nicht rein. Die andere Seite behauptet, er sei nicht zugelassen worden, weil er mit seinem Blut im Bauch zu martialisch aussah. Was jetzt für dich der schönere Grund ist, das kannst du dir aussuchen. Letzten Endes gab es den aber genau deshalb nicht. Bei Faker ist das eine ähnliche Sache. Warum man den hier bei Mattel nicht übernommen hat, weiß eigentlich auch keiner so wirklich genau. Vielleicht haben die sich auch nur einfach gedacht, ja, das ist jetzt in der Originalserie nochmal ein He-Man, einfach nur in Blau. Das machen wir mal mit unseren Kindern nicht. Das macht man dann erst 2003.
Ja, wunderbar. Ich glaube, über das Thema, welche Charaktere warum nicht in Deutschland erschienen sind oder im deutschsprachigen Raum, mal so, da könnte man noch eine eigene Folge draus machen. Aber machen wir lieber mal mit den nächsten Fragen.
Ja, und zwar Mito fragt, gibt es so einen Podcast über Masters of the Universe in dieser oder andere Form auch in anderen Ländern und Sprachen, außer Amerika?
Also da sind jetzt mir tatsächlich nur der La Cueva del Terror Podcast bekannt. Das sind ja auch die, die dieses Mundo Masters Magazin rausbringen. Also das ist so was Ähnliches wie Welt der Meister, nur ein größeres Format. Also nicht dieses DIN A5, sondern wirklich so ein fast DIN A4 Format, halt auf Spanisch, auf so Masters-Themen. Die waren sogar letztes Jahr auf der Grayscale Con und haben da auch ihre Magazine dabei gehabt. Und dann noch dieses Motula TV, also ein YouTube-Kanal, Masters of the Universe Latino, also auch Spanisch oder Portugiesisch, je nachdem. Die hatten, glaube ich, auch damals dieses Video von dieser Mattel Investor Konferenz da auf der Toy Fair. Das haben sie irgendwie online gestellt. Sonst weiß ich jetzt gar nichts, ob es noch was außer den Klassikern aus dem englischsprachigen Bereich gibt. Also halt Roast Google Dinner und Masters Podcast und was da so alles gibt.
Ist ja ehrlich gesagt auch nichts weiter außerhalb von englischsprachigen. Da gibt es wirklich einige, aber ansonsten, selbst deutschsprachig ist ja auch gar nicht mal so viel.
So, die nächste Frage ist von Klaus, aka Unsung Hero. Ich finde den Veröffentlichungsrhythmus der Origins sehr schade. Zu viel zu bekannte Charaktere in viel zu kurzer Zeit. Wie steht ihr dazu? Wäre es euch lieber, wenn es kleinere Waves gäbe, mit größeren Abständen dazwischen und die Kerncharaktere auf mehrere Waves mehrere Jahre verteilt würden? Wäre das eventuell ein befriedigenderes Sammeln?
Meistens ist es ja so, dass die Kerncharaktere, egal in welcher Moto-Neuauflage, immer zuerst rauskommen. Die braucht man einfach, ist auch irgendwo klar. War bei den Classics schon so, die kommen in relativ kurzer Zeit dann raus. Das Konzept mit den Wave finde ich sowieso mittlerweile irgendwie etwas pervertiert. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Real Ghostbusters anschaue, da gibt's ja, jetzt taucht jetzt überall auf. Die erste Wave mit den vier Ghostbusters und die zweite Wave ist eigentlich mit Slimer und Stay Puft. Und die erscheinen aber gleichzeitig. Also macht eigentlich keinen Sinn, dass es da verschiedene Waves gibt. Genauso bei den Masters of the WWE Universe Figuren, da gab es ja auch verschiedene Waves, die sind auch leicht zeitversetzt erschienen, aber halt auch wahnsinnig schnell hintereinander. Ob es befriedigender wäre, wenn die Abstände größer wären und die Kerncharaktere auf mehrere Waves verteilt wären, schwer zu sagen. Ich wäre sowieso ein großer Fan davon, wenn bei den Origins immer wieder Charaktere erscheinen würden, die es so früher noch nicht gegeben hat, aus Minicomics etc., wird aber höchstwahrscheinlich, denke ich, nicht passieren, weil man ja nicht nur die Hardcore-Sammler abholen will, sondern vielleicht auch ein paar andere Leute und die kennen halt einfach dann einen Triclops, Trapjaw oder Teela und einen Geldor oder wen auch immer aus den Minicomics kennen sie halt vielleicht nicht, deswegen macht es schon Sinn. Von der Konstanz her wäre es mir tatsächlich lieber, wenn es etwas berechenbarer wäre, wenn nicht einfach dann auf einmal zig Waves auftauchen, wie jetzt vor kurzem bei den Origins, sondern wenn man das mehr abschätzen könnte, wenn man wüsste, dann nach einem halben Jahr kommt die nächste Wave und so weiter. Aber das ist ja zurzeit überhaupt nicht abschätzbar.
Ja, das stimmt. Wie lange die Origins-Toyline uns bestehen bleibt, das hängt mit Sicherheit von ganz vielen Faktoren ab. Das kann auch durchaus sein, dass das jetzt irgendwo in Sammlerkreisen super läuft, die ersten zwei Waves. Oder auch generell halt die ersten zwei Waves. Die dritte ist dann okay und die vierte sackt plötzlich ab und dann ist sofort Schluss. Oder Mattel sagt, sie macht es nicht weiter, weil irgendwo die He-Man-Serien auf Netflix nicht so gut ankommen oder der Film jetzt doch nichts wird. Was halt generell dieses Thema betrifft, zu viel zu bekannte Charaktere in viel zu kurzer Zeit. Also das Thema kurze Zeit fällt mir auch auf. Das ist aber mittlerweile so gut wie überall so. Das ist meiner Meinung nach ein Symbol dafür, wie schnelllebig die Zeit geworden ist. Früher konnte man halt 12 Figuren in einem Jahr rausbringen und damit ist man das Jahr gut durchgekommen. Heute macht man im Grunde eine Wave jedes Quartal, weil man halt weiß, eine Halbwertszeit von 2 bis 3 Jahren maximal ist für eine Toyline, die im Ladenregal aushängt, irgendwo gegeben. Und wenn es darüber hinaus länger geht, dann ist das schon echt ein großer Erfolg. Und deswegen versucht man natürlich auch so schnell wie möglich irgendwo das abzufrühstücken und auch diesen Hype mitzutragen, der jetzt auch gerade um die Origins, ihr wisst, diesen Fankreisen auch jetzt tatsächlich besteht. Wenn das irgendwie abflacht, weil die Leute halt 6 Monate lang überhaupt nichts bekommen, ist es auch schwierig. Und klar, man tritt jetzt halt eben los mit prominenten Charakteren. Das ist halt auch bei allen Toylines so. Man wird halt keine Wave sehen, wie es bei den Moto Classics war, die aus Obskuritäten besteht. Das ist halt Nature of the Beast irgendwo. Der Veröffentlichungsrhythmus, ja, Wave 1 und 2 sehen jetzt sehr nah beieinander. Ich glaube aber auch, dass Mattel jetzt im Nachhinein noch ein bisschen aufholt, vielleicht auch wegen der Corona-Sache, dass die jetzt halt dann sagen, okay, jetzt hauen wir das etwas schneller nebeneinander raus und holen die Zeit dann wieder raus bis zur nächsten Wave. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mir persönlich wäre ein bisschen mehr Abstand zwischen den beiden Waves, auch aus finanziellen Gründen ganz recht. Aber grundlegend ist das für mich jetzt so okay, wie es ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Origins irgendwann so in die Tiefe gehen werden, wie die Moto Classics. Das wäre schon unfassbar großer Erfolg, dass die dahin gehen würden. Ich bin froh, wenn wir es bis zur Horde schaffen und insofern nehme ich das jetzt einfach so, wie es ist.
Ich weiß, glaube ich, habe das in der letzten Folge oder so schon gesagt, dass ich das eben auch mal so ein bisschen schwierig finde, gerade wenn man dann spätere Charaktere hat wie ein Scareglow oder sonst irgendwie was, weil der war halt bekannt und der war beliebt und deswegen schmeißt man den jetzt raus. Sicherlich kann das dann eben dazu führen, dass ja in einem halben Jahr dann die Nummer schon wieder durch ist, weil die Leute sich eben sagen, ja, das sind jetzt so die Charaktere, an die ich mich von damals noch erinnere und über die freue ich mich dann auch noch, aber der Rest, der interessiert mich halt nicht. Ja, wenn man dann eben nur auf kurze Zeit eben rechnet, und Mattel tut das hier scheinbar, dann spucken sie jetzt natürlich all das aus, wo sie irgendwie der Meinung sind, ja okay, damit können wir möglichst schnell möglichst Kohle machen, die können wir an den Mann bringen oder an die Frau, je nachdem und das war's dann halt. Klar wäre das vielleicht ein befriedigenderes Sammeln oder ein ruhigeres Sammeln, wenn man es über mehrere Jahre verteilen würde, aber darum geht's denen nicht. Ne? Denen geht's darum, auf schnelle Sicht irgendwie Kohle damit zu machen und der Rest ist denen egal und denen ist auch egal, ob sie dann die Origins-Line irgendwann abbrechen. Und ganz ehrlich, ich sehe das genau so, dass die Origins irgendwo auf halber Strecke dann versiegen werden und das war's dann halt. Und da hat man die rumliegen und dann ist es das eben. Und da muss man eben entscheiden, findet man die dann trotzdem toll, auch wenn es nicht alle Charaktere gibt oder eben nicht. Ich hätte natürlich auch gerne gerne andere Charaktere, aber ehrlich gesagt rechne ich nicht wirklich damit.
Es hieß wohl, dass bei den Moto Origins heute jeweils diese Waves erscheinen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber He-Man und Skeletor immer verfügbar sein sollen. Die werden wohl als Kerncharaktere halt gesehen und deswegen sind sie halt immer irgendwie verfügbar, was auch immer das bedeutet. Ja, das sind halt die Kerncharaktere aus Mattels Sicht und nicht Beastman oder Man at Arms vielleicht sogar, weil die vielleicht dann gar nicht mehr so ziehen oder so, ich weiß es nicht.
Ja, aber das sind ja doch immer noch die prominenten Charaktere, die diese von mir viel zitierten Casual-Fans eben ziehen, die am Ende sich für Dragstar und Extender zum Großteil in feuchten Kehricht interessieren werden, aber den Großteil des Umsatzes aktuell ausmachen.
Ja, und das war ja bei den Classics letztendlich auch schon so, da war ja auch eine Zeit lang immer der He-Man und der Skeletor verfügbar. Das haben sie ja damals schon gemacht. Wahrscheinlich wird es jetzt auch so sein. Wird halt interessant zu sehen, wie viele Skeletor- und He-Man-Varianten sie rausbringen. Also Battle-Armor-Varianten, denke ich, ziemlich sicher. Und dann muss man schauen, wie weit sie in die Toyline vordringen, ob da noch ein Dragon Blaster Skeletor kommt oder ich glaube nicht, dass wir bis zu den Laserfiguren kommen.
Keine Ahnung. Sowas bei Dragon Blaster ist ja auch die Frage, ob sie da wirklich so eine Art von Action-Feature dann umsetzen. Weil aktuell sieht es ja eher danach aus, dass sie halt einfach so kleinere Sachen machen, wie eben das von Many Faces oder Glow in the Dark. Aber größere Sachen aktuell eben noch nicht. So ein Spritzmechanismus ist halt schon einfach ein bisschen größere Geschichte.
Ich denke, ausführlich beantwortet die Frage. Dann gehen wir zur nächsten Frage über von Pascal Reber. Und der fragt, hattet ihr auch Zugang zu anderen Toys, die es in Deutschland nicht gab? Habt ihr die mit Moto kombiniert? Ich war auch ein großer Fan von Visionaries und auch den alten D&D-Action-Figuren. Die waren zwar kleiner als die Masters, aber thematisch hat es halbwegs gepasst. Also bei mir war es so, wir sind fast jedes Jahr, soweit ich mich erinnern kann, oder ziemlich häufig nach Italien in den Urlaub gefahren. Und da gab es auch immer Action-Figuren. Allerdings kann ich jetzt nicht sagen, ob es die nicht auch in Deutschland gab. Das waren dann, ich glaube, teilweise schon so auch Galaxy Warriors oder Warrior Beasts. Das wird der Gordon besser wissen, ob es die wirklich auch in Deutschland gab. Ich glaube schon.
Warrior Beasts nicht, aber die Galaxy Warriors gab's.
Genau, dann habe ich wahrscheinlich diese Warrior Beasts aus dem Italienurlaub gehabt und die habe ich natürlich kombiniert. Da habe ich, glaube ich, sogar auf PE ein Foto mal gepostet, das ist in meiner Sammlung. Ich hab paar wenige Kindheitsfotos und da habe ich vor Castle Grayskull, glaube ich, einige Figuren aufgebaut und da ist auch diese Echse von den Warrior Beasts dabei. Also hatte ich die wahrscheinlich aus dem Italienurlaub genauso wie ein paar andere, so ein Drachenwesen. Allerdings, wie gesagt, kenne ich da die Namen nicht so genau und weiß auch nicht, ob es die nicht auch teilweise zumindest auch in Deutschland.
Also urlaubsmäßig kann ich relativ wenig erzählen, weil offen gesagt, wir haben halt ganz selten Urlaub gemacht. Im Ausland erst recht, da kann ich mich in meiner Kindheit nur an einen einzigen Auslandsurlaub erinnern. Ansonsten war das eher Ausland, war schon Luxemburg, wenn man da halt über die Grenze zum Tanken gefahren. Es gab dann auch so Sachen, so ein Ausflug nach Köln, eine Stunde Autofahrt nach Köln von unserem Dorf aus. Das war dann schon eine große Reise, wo man dann auch Sachen gesehen hat, die es bei uns halt in Bitburg und Trier und Co. kaum gab. Insofern gibt es relativ wenig, dass ich so erlebt habe, dass es in Deutschland nicht gab, aber woanders. Der einzige Vorteil, den ich hatte, war halt, dass bei uns die Amerikaner natürlich auch stationiert waren. Und da hat man dann Sachen gesehen. Gordon, gab es American Gladiators Toys in Deutschland?
Ja.
Okay, bei uns nämlich nicht. Da haben wir den Punkt. Aber eben bei den Amis. Und da habe ich die American Gladiators dann gefunden. Oder G.I. Joe, was es ja in Deutschland als Action Force gab.
Genau.
Da habe ich G.I. Joe Sachen nur bei den Amis gesehen. Die gab es bei uns nicht in den Läden irgendwo zu sehen. Insofern bin ich da relativ beschränkt, was jetzt irgendwelche lustigen Toylines betrifft, die es in Deutschland überhaupt nicht gegeben hat.
Ja, also dann herzlichen Glückwunsch, Sepp, du hast es geschafft, du hast mehr am Arsch der Welt gelebt als ich, denn bei uns auf Sylt gab es American Gladiators.
Siehst du, ich glaube, ihr seid die linke Pobacke gewesen und wir die rechte.
Vielleicht, ja.
Faszinierend. Ja, bei mir war es ja so, wir waren ja auch relativ oft in Italien im Urlaub und da habe ich aber wenn dann immer nur Masters of the Universe Figuren also bekommen, die es dann teilweise in Deutschland nicht gab, wie eben den Mosquito oder den Terror Claw Skeletor, aber andere Spielzeuge eigentlich nicht. Also wir haben auch nicht diese Knockoff Figuren, die haben uns irgendwie nicht gefallen und darum haben wir uns aufs Original konzentriert.
Also erstmal muss ich jetzt natürlich sagen, Visionaries, Knights of the Magical Light. So,
Da muss ich natürlich sagen, ihr seid ja alle nach Italien gefahren und ich auch, weil mein Onkel ja Italiener ist. Da empfehle ich euch jetzt gleich ein Buch, weil ihr nämlich alle selber da wart und dann kennt ihr diese Erlebnisse, die der Typ im Buch tatsächlich groß gemacht hat, und zwar von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und zwar in der ersten Reihe sieht man mehr. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, weil das ist wirklich so dieser Standard-Touristen-Deutsche-Urlaub in Italien. Ist absolut super. Ich habe mich, ich musste in vielen Sachen sehr lachen. Es ist natürlich sehr einfache Kost, das Buch, aber schon amüsant mal so für zwischendurch. Ja, Zugang zu anderen Toys, die es nicht in Deutschland gab, hatte ich eigentlich weniger. Meistens, wenn ich irgendwie Sachen aus Italien oder so bekommen hatte, dann vielleicht ein bisschen früher als die, die es zum Beispiel in Deutschland gab. Zum Beispiel habe ich Ace Duck und ich glaube Krang habe ich, glaube ich, von den Turtles früher gehabt, als es sie dann in Deutschland gab. Ungefähr, weiß ich nicht, 5-6 Monate oder so, und dann kamen die halt hinterher bei uns. Ansonsten, glaube ich, hatte ich nicht so viele Toys, die es dann letzten Endes nicht bei uns gab. Ich weiß, dass, wie gesagt, ein Klassenkamerad von mir aus der Grundschule, der hatte relativ viele Sachen. Also der hatte dann zum Beispiel die Supernaturals liegen oder die Inhumanoids oder sowas. Und der hatte auch so Sachen wie Screech und Battle Armor Skeleton, die ich natürlich dann schon sehr krass und cool fand, weil, ja klar, ne, vorher nie gesehen, beziehungsweise wenn, dann nur auf Cross-Sell-Art, und das war natürlich schon was Besonderes, weil man die so gesehen hat. Kombiniert habe ich natürlich auch, ganz klar, ich hatte, jetzt komme ich wieder auf den Namen der Biene von Blackstar nicht, aber die hatte ich auf jeden Fall, die und Visar hatte ich dann auch noch von Blackstar, die habe ich natürlich dann irgendwie benutzt als irgendwelche Henchmen oder Zauberer von Skeletor. Natürlich hatte ich auch Galaxy Warriors, wie gesagt, ne, wenn Oma sich mal bei Ostern oder Weihnachten verkauft hatte, dann hat man halt so eine Figur bekommen, und die konnte man natürlich da auch mit reinnehmen. Und Raygoth war ja der einzige von den Powerlords, der damals bei mir noch überlebt hatte, und der war dann auch immer eine rechte Hand irgendwie, ich glaube von Skeletor oder von He-Man sogar, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, den habe ich so als alten Waisen genommen irgendwann. Also da waren auf jeden Fall auch eine Menge Möglichkeiten, wo man einfach die Sachen miteinander kombinieren konnte. Und ja klar, die meisten Figuren hatten ja eine ähnliche Größe und deswegen passte das natürlich auch. Ach, und Adventure Man, wenn, falls ihr den noch kennt, das war diese Rambo-Action-Figur, die den Oberkörper von den Galaxy Warriors hatte, aber feste Beine und einen Rambo-Kopf. Den habe ich auch immer noch mit benutzt. So, dann gehen wir rüber zu Tobias D., der hat nämlich geschrieben, ich meine mal gehört zu haben, dass Merman eigentlich für die Heroic Warriors geplant war. Sind Gründe und Zeitpunkt der Änderung bekannt? Und bei den Lords of Power hat er ein eher freundliches Gesicht, wie ich finde. War er zu dem Zeitpunkt noch ein Heroic Warrior?
Ja, das liegt tatsächlich alles direkt miteinander zusammen. Denn Merman war ursprünglich unter dem Namen Seaman designt, mit eben diesem Gesicht. Und ja, das wurde erst sehr spät geändert, das Gesicht. Deswegen ist das freundliche Merman-Gesicht auch noch auf den Cardbacks von Masters-Verpackungen zu sehen und auch in Minicomics bis in den dritten Jahrgang hinein wurde das immer noch benutzt. Meiner Meinung nach wurde das Gesicht halt geändert, damit Merman eben böse aussieht. Das ursprüngliche Gesicht sollte deswegen genauso sein, weil als Action-Feature gedacht war, dass dann aus dem Mund irgendwie Schleim rinnen kann. Wurde natürlich nicht umgesetzt, wissen wir alle, aber der freundliche Blick liegt daran, dass Merman oder damals eben Seaman ursprünglich mal ein Guter sein sollte. Der wäre da der letzte Überlebende einer außerirdischen Rasse von Wasserwesen gewesen. Und als seine Wasserwelt dann ausgetrocknet wurde, dann ist Merman eben nach Eternia gekommen und hat sich dann Heman und Co. angeschlossen. Also tatsächlich, auch wie die Moto Origins Lords of Power Fünfer-Figuren-Sets zeigen werden, da wäre Merman einer der Guten gewesen und wurde letzten Endes dann doch auf die Seite der Bösen umgelegt. Ja, ich hoffe, dass damit die Frage beantwortet ist. Und damit kommen wir zu unserer Running Question von Balkett. Dieses Mal darf der Gordon drauf antworten. Wie vollzog sich bei euch der Übergang von Kind-Spielfiguren-Spielen zu Erwachsenen-Figuren-Sammeln? Ging das fließend? Seid ihr als Kind vom Moto weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Gordon, wie war's bei dir?
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich bin irgendwann davon weggekommen. Wie so viele andere auch, habe ich irgendwann alle Sachen irgendwie mal auf dem Flohmarkt und so verkauft. Masters of the Universe hatte ich sowieso dann irgendwie viele auch irgendwie umgebaut und keine Ahnung, andere Köpfe auf andere Körper und irgendwie mal umbemalt. Und ich glaube, ich hatte sogar irgendwann mal so eine Teenager-Custom-Phase. Da habe ich dann irgendwie noch angefangen, die so wie Spider-Man und so anzumalen, weil ich immer ganz gerne irgendwie Marvel-Action-Figuren gehabt hätte. Und da ist ja die Secret Wars-Figuren
Marvel-Figuren bei uns nicht gab, war mir natürlich auch nicht so wirklich bekannt, dass es irgendwelche Marvel-Figuren gab. Ja, und dann habe ich eben alles Mögliche, auch Turtles und keine Ahnung, was ich da nicht alles hatte. Das ging dann halt irgendwann alles mal weg. Das lag dann auch so ein bisschen an meinen Eltern, allen voran natürlich auch meiner Mutter, die dann irgendwann gesagt hat, ja komm, das steht doch nur noch rum und was willst du damit? So, ne, das kann man auch mal verkaufen für kleinere. Und natürlich habe ich dann damals irgendwie gesagt, wenn man so eine Kiste weggegeben hat und dann hieß es irgendwie ja 50 Mark, da hat man natürlich als Teenager gesagt, ja geil, ne, dafür kann ich PlayStation 1 Spiele kaufen. Also war das natürlich dann in dem Moment das Geld, was man dann auch gerne hingenommen hatte. Ich habe auch damals mein Atari 2600 irgendwie mit den Spielen zusammen und so für 120 Mark oder so verkauft an irgendjemanden und dann dafür dann eben wieder andere Sachen gekauft. So. Und ja, das mit dem Sammeln, das ging bei mir eigentlich eher so wieder erst Mitte der 2000er dann los. So. Es gab ein paar Figuren, die ich halt behalten hatte. Also zum Beispiel meine Star Wars Figuren, die habe ich tatsächlich alle noch. Also meine allererste Actionfigur, den Weequay, den habe ich immer noch, inklusive seiner Waffe. Und ich habe auch die Hasbro Wrestler, die hatte ich eigentlich auch immer, die habe ich immer behalten. So, es sind natürlich mal irgendwann welche kaputt gegangen, die habe ich dann mittlerweile aussortiert. Eine Zeit lang hat man ja auch den ganzen Müll irgendwie gehortet, weil man sich dann dachte, hey, kann man nochmal kleben oder keine Ahnung, da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, ist das alles mal rausgeflogen. Ja, aber ansonsten, es ging dann irgendwie so Mitte der 2000er ging das bei mir wieder los, ja, und seitdem hat es halt, wie gesagt, dann auch nicht so wirklich aufgehört, ne, es ist dann immer länger und länger und länger geworden und größer und weiter und überhaupt und jetzt wird der Platz langsam knapp.
Aber Gordon, du hast uns doch vorher noch erzählt, dass du im Sammeln angefangen hast, dass du in eine Midlife-Crisis kommst.
Ja, ja, genau. Ja. Und dann Midlife, also weil wir ja alle nur 50 werden, waren dann mit 25.
Oh Gott, mein Herz.
Ja.
Gut, dann ist es Zeit für unsere News. In der letzten Folge hatte ich es eigentlich schon eingeplant, aber dann wurde es doch noch ein bisschen knapp. Deswegen müssen wir das jetzt noch unbedingt nachschieben. Es soll ein Masters of the Universe Brettspiel geben. 2021 sollte eine Kickstarter-Kampagne starten von, wie heißen die? Cayman? Seaman?
Die heißt Kmon, aber das ist eine Abkürzung für Cool Minifigures or Nothing. Also so hießen sie wohl früher. Also die haben auch das immer schon gemacht, so ja etwas höherwertige Brettspiele mit halt so Minifiguren, also Tabletop-mäßig. Also deren Geschäftsmodell ist wohl nur Kickstarter-Sachen machen, aber da sind sie auch sehr erfolgreich. Also da sind sie auch regelmäßig im Millionenbereich. Also zum Beispiel dieses Bloodborne-Boardgame ist da über 4 Millionen Dollar gekommen und so. Also das ist schon beeindruckend. Und die haben eben schon über 40 Kickstarter-Sachen erfolgreich durchgezogen. Und jetzt soll es eben ein Masters of the Universe-Brettspiel geben in so einem ja etwas höherwertigen Tabletop-Stil, auch ganz offiziell mit Lizenz natürlich. Und das ist auch die Krux, denn es wird in dieser Pressemitteilung klar gesagt, dass es ein Licensing Agreement ist für Nordamerika, Südamerika und Asien. Und wie wir alle wissen, Europa sind ja wir und damit irgendwie sind wir da draußen und das haben sie auch auf Facebook bestätigt. Also ich weiß nicht, was das bedeutet, dass es halt offiziell nicht sozusagen in Europa vertrieben wird oder dass man halt logischerweise dann selbst importieren muss über diese Kickstarter-Geschichte. Ich hoffe mal, es ist Letzteres, dann ist es halt wieder ein bisschen teurer, aber man kriegt es wenigstens, weil ich werde auf alle Fälle mitmachen, weil ich auch großer Brettspiel-Fan bin. Ja, also mehr ist eigentlich nicht bekannt darüber. Ja. Sie wollen halt wieder detaillierte Minispielfiguren rausbringen, der Charaktere und ja, wird schon wieder irgendein cooles Spielsystem sein.
Kannst du denn in etwa abschätzen, wie teuer dieses Spiel werden wird? Weil, naja, wenn das jetzt halt dann 40 Euro oder 40 Dollar kostet, ist das ja dann doch nochmal eine andere Klasse, als wenn es 120 Dollar kostet. Okay, dass es nicht in Europa erscheint, sei jetzt mal dahingestellt, wenn es so ist, aber dann werden die Leute natürlich versuchen, sich das zu importieren.
Also wenn man sich da jetzt diese anderen Spiele anschaut, da bist du schon immer so eher im dreistelligen Bereich, würde ich sagen. Weil du hast halt immer diese Miniaturfiguren und dann schon das hochwertige Spielmaterial. Dreistellig würde ich schon schätzen. Und halt der Versand, das hat man in den letzten Monaten auf Kickstarter gemerkt, wenn du da irgendwas weltweit sozusagen versenden musst, dann bist du da bei 60 Dollar aufwärts Versandkosten teilweise.
Also dieser Versand ist echt völlig aus den Fugen geraten mittlerweile. Ich hoffe, dass das vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht, wenn diese Corona-Epidemie mal wieder vorbei ist. Weil der Versand macht halt schon so viel aus mittlerweile, das ist echt Wahnsinn.
Weil vielleicht haben wir ja Glück und wenn es erfolgreich ist, das ist, passiert ja oft mit diesen Kickstarter-Brettspielen, da gibt es irgendwann einen Spieleverlag, der das dann offiziell rausbringt in Deutschland. Da ist ja der Feuerland-Verlag, da gibt es ja das Scythe. Das war halt erster Kickstarter und ist jetzt ganz normal erhältlich, auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem, wie man will. Ist zwar auch dreistellig, meines Wissens, oder knapp, aber hat auch gutes Spielmaterial, muss man sagen. Und also wenn das in die Richtung geht, dann wäre ich da auf alle Fälle dabei.
Ich mag zwar auch Brettspiele, aber dann bin ich halt doch nicht so stark darin vertieft, dass ich dann sage, da gebe ich jetzt da auch noch einen dreistelligen Betrag. Es gibt einfach bei Actionfiguren schon so viel, was mit Sicherheit auch nächstes Jahr kommen wird. Aber es ist eine interessante Geschichte. Also ich werde das auf jeden Fall mit Spannung weiterverfolgen.
Ja. Wenn das so im Stil von Hero Quest oder so wäre, was ich mir durchaus vorstellen könnte, von der Spielart, hängt es echt extrem vom Preis ab und wie das dann gestaltet ist. Mir wird es allerdings wahrscheinlich auch schon reichen, wenn der Matthias sich das besorgt, dann wird es dann mal auf dem PE-Dinner oder so zocken.
Genau, es klangt ja eigentlich, wenn sich's einer kauft, weil du brauchst ja nicht mehrere Ausgaben.
Aber wenn das jetzt coole Minifiguren wären, die da dabei wären, die so auch cool aussehen, wieso nicht? Also da hängt's wirklich extrem vom Preis und von der Verfügbarkeit halt ab.
Ja, es wird halt wie immer sein, dass das halt einfarbige Miniaturen sind, so wie halt bei HeroQuest damals auch, da waren ja die Helden rot und die Skelette beige und die Chaoskrieger grau. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dann bemalt sind. Da bin ich dann auch nicht so. Also ich kann auch mit einfarbigen Spielfiguren spielen.
Grundsätzlich finde ich die Idee super, aber es ist halt noch nicht so wahnsinnig viel bekannt jetzt. Ich bin gespannt, was rauskommt, aber Interesse ist durchaus da von meiner Seite.
Ich finde es auch krass, dass es ein halbes Jahr vorher schon ankündigen, dass sie was bei Kickstarter starten. Also das finde ich schon interessant. Oder es muss ja, sie sagen ja nur 2021, das muss ja nicht Januar sein. Also
Dezember 2021. Ja. Vielleicht bis dahin irgendwie actionfigurenmäßig wieder nichts los.
Und ja, genau. Dann ist wieder Geld da.
Vielleicht rechtzeitig zum Film halt dann.
Oder zu den Serien halt.
Ja, Serien ist, glaube ich, realistisch.
Also, dass du halt gleichzeitig Netflix halt Aufmerksamkeit hast und dann startest du den Kickstarter. Dann hast du natürlich schon ein bisschen Hype-Potenzial. Ja, das stimmt.
Naja, schauen wir mal, was da kommt. Auf jeden Fall gibt es bis diese Kickstarter-Kampagne startet ja noch einiges anderes zu holen. Wir haben schon drüber geredet in der letzten Folge. Muto Origins gibt es jetzt in Online-Shops zu bestellen. Wer uns gerne dabei unterstützen möchte, der kann bei uns im Webstore über den Niki von motoclassics.de auch bestellen. Aber auch ansonsten gibt es allerlei Online-Shops, die die Figuren anbieten. Sich natürlich wie immer versuchen, gegenseitig ein bisschen zu unterbieten. Und selbst Amazon hat schon mitgemacht. Und jetzt kommt es. Auch der deutsche Einzelhandel ist mit von der Partie. So wie es bisher aussieht, wird schon ab Mitte Juli die Moto Origins Toyline bei Smith Toys erhältlich sein, also den ehemaligen Toys R Us Filialen.
Das ist natürlich schon eine coole Sache, dass die das so früh kriegen vor allem, also wenn das stimmt. Das hat ja das Welt der Meister Magazin recherchiert. Da werde ich dann schon mal wieder ich war glaube ich noch nie in einem Smiths.
Du hast auch ehrlich gesagt nicht so viel
verpasst. Ja, aber es gibt eben auch den Hinweis, dass es in Fedes-Fachgeschäften auch kommt, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Der Spielweltschütz ist ja auch ein Fedes. Der kann wohl noch kein Datum sagen. Also ist ein bisschen typisch Mattel, gerade ein bisschen Chaos. Und ja, schauen wir einfach mal. Also der 13. Juli ist ja nicht mehr fern, also wird interessant.
Ja, das ist jetzt nämlich die Frage, gibt es da wirklich einen festen Starttag, bei dem man damit fest rechnen kann, dass die Figuren dann in den Filialen sind? Ich frage allein deswegen, weil langjährige Fans und Sammler erinnern sich noch an die 2000X-Toyline-Zeit, als wir 2004 diesen Geldeuter hatten.
Ja.
Der Starttermin, wo wirklich deutschlandweit in allen Toys R Us-Filialen plötzlich man Masters-Figuren kaufen konnte und hat dann den Keldor bekommen, wenn man für 25 Euro eingekauft hat. Und das Geilste war, dass es dann auch noch die Snake-Toys gab, die es zu der Zeit nicht mal bei den Amis gab. Es wäre natürlich sowas von genial, wenn man sowas hier wieder aufziehen könnte, der, keine Ahnung, Origins Day ist das dann halt. Auf sowas warte ich ja wirklich seit 2004, dass wir das mal wieder machen könnten.
Ich habe jetzt auch schon ein Lesezeichen gesetzt für den Smith Toys, für den Smith an der Theresienwiese. Da bin ich relativ schnell, kann man den Shop ja festlegen, da kann man es ja, glaube ich, auch online bestellen oder halt schauen, ob es im Shop vorrätig sind. Da werde ich schon immer mal wieder draufschauen. Und das wäre natürlich sensationell. Damals den Keldor Day war super, wenn es sowas wieder geben wird. Und ich schließe mittlerweile auch wirklich gar nicht mehr aus, dass diese Toys bei uns unter Umständen eher zu haben sind wie in Amerika.
Ja, schaut definitiv danach aus. So geil. Ja, weil also Walmart, der hat jetzt mal einen He-Man gelistet online, aber vollkommen seltsam, ohne jegliche genaue Information. Also da weiß keiner
irgendwas. Also siehst du aus, als muss der deutsche Markt es reißen, oder wie?
Definitiv.
Ich muss mich da mal irgendwie informieren, ob wir mehrere andere Tage irgendwo auch noch haben. Ich bin ja oft zwischen Ingolstadt und München oder zwischen Nürnberg und München hin und her und habe die Filialen abgegrast. Und man hatte so gut wie nie am gleichen Tag wirklich in den Filialen auch die gleichen Sachen da. Mhm. Aber selbst wenn das innerhalb von einer Woche stattfinden würde, dann würden wir halt die Origins-Woche ausrufen oder so. Ah, ja. Das hat mich jetzt schon ein bisschen.
Absolut genial. Ich befürchte, im Moment ist es super noch. Ich befürchte aber irgendwann, gerade auf den sozialen Medien, den absoluten Overkill. Weil sobald die dann auftauchen, wird Facebook und Instagram überflutet werden, glaube ich, und auch PE wahrscheinlich, von Bildern von Origins-Figuren und Läden und...
Ja, das ist ja hier, das ist ja Öffentlichkeitsarbeit für Masters of the Universe.
Naja, klar.
Nee, ich ja, bin der Matthias voll, wird total der Erste sein, der Bilder bringt.
Ja, genau. Schauen wir mal, wann meine Vorbestellungen kommen, ja.
Echt spannend, wer da als allererstes dann diese Figuren haben wird.
Das wird auch wieder so ein Ding sein, ich bin der Erste und der kauft alles auf und kann dann sofort was auf eBay stellen und dann wird das losgekauft und 5 Minuten später sagt der Nächste, ja, den Filialen gibt es dann auch und dann geht so der One los, wo alle dann losstürmen. Das war zumindest damals irgendwo so in den Toys R Us Filialen mit Kader Day und Co. jedes Mal, wenn irgendeine Wave auch rauskam. Der allererste, der das irgendwo hatte und das auf eBay reingepackt hat, der konnte sich freuen und gefühlt 10 Minuten später hatten wir auf PE die Einträge. Da ist es auch und da ist es überhaupt. Und
die Leute werden sicher mit Händlerkartons aus den Läden spazieren, die sie jetzt schon kommen.
Ohne Witz, ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Da frage ich mich aber, ist das wirklich dann so klug oder ruinieren wir damit das, wenn wir Hardcore-Fans das alles abgrasen und dann kriegen halt die Leute, die so als Laufkundschaft da wären, davon gar nichts mehr mit?
Also letzten Endes geht's ja jetzt erstmal nur um Mattel und Mattel ist das vollkommen scheißegal, wer ihre Figuren kauft, Hauptsache sie werden gekauft. Das wird eins der wichtigsten Hintergründe sein, um den Fortbestand der Line erstmal zu sichern. Wenn die Sachen wie geschnitten Brot gekauft werden, scheißegal, ob jetzt Sebastian Vogel 20 Figuren kauft oder 20 verschiedene Leute 20 Figuren kaufen. Das interessiert ja Mattel in dem Moment nicht. Klar kann es natürlich Casuals irgendwie abschrecken, wenn die dann da hinkommen und dann sagen, oh ja, Man at Arms, den kenne ich ja nicht mehr, aber He-Man und Skeletor hätte ich noch gekauft. Aber da ja He-Man und Skeletor dauerhaft available sein sollen, werden die ja wohl immer wieder nachkommen. Also von daher sehe ich da jetzt nicht so das Problem, wenn auch Sammler jetzt da voll zuschlagen. Es kann natürlich sein, dass dann die Casuals sagen, oh Mann, jetzt kriege ich keinen Zodak mehr.
Ja, da müssen wir wohl mal gucken, wie sich das letzten Endes entwickelt. Aber, liebe Hörer, nehmt gerne teil an einem kleinen Stückchen Hype, das wir zum ersten Mal seit, ich glaube, es war 2005, mal wieder Mattel Masters im Einzelhandel sehen werden. Und damit verlassen wir die aktuellen Gegebenheiten und gehen mal wieder in die nostalgische Ecke. Es ist Zeit für ein Minicomic. The Magic Stealer ist heute an der Reihe. Ja, das Heft ist in Serie 2 erschienen. Wir haben ja die Vorgängerhefte auch schon durchgenommen, wie The Tale of Teela. Tale of Teela war Heft 5, jetzt haben wir Heft 6. Wieder vom gleichen Autor, vom gleichen Zeichner. Gordon, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
An Eternias Nordpol benutzt Skeletor ein pyramidenförmiges Gebilde, um alle Magie des Planeten abzuziehen und auf sich selbst zu übertragen. Im Königspalast krümmt sich ein Zauberer unter Schmerzen. Die Göttin droht zu vergehen und auch Castle Grayskull selbst wird seiner mystischen Kräfte beraubt. Nur unter Schmerzen kann die Göttin He-Man alarmieren. Gemeinsam mit Soa macht er sich im Attack Track auf den Weg nach Norden. Dabei trifft er auch auf den Riesen Procrustes. Der vierarmige Gott, der Eternia buchstäblich zusammenhält, wird vom magischen Sog der Maschine angezogen. Nur durch einen gezielten Energiestoß kann He-Man Procrustes zur Besinnung bringen, der sich wieder zum Erdkern zurückzieht. Je näher He-Man sich der Maschine nähert, desto mehr Geisterwesen versuchen, ihn und Soa aufzuhalten. Schließlich stehen die beiden Skeletor selbst gegenüber. Als He-Man aber die Wände der gläsernen Pyramide einreißt, explodiert die Maschine, weil sie aus Dynamit gebaut ist. Alle Magie kehrt an ihren Ursprung zurück und bei ihrer Rückkehr werden He-Man und Soa im Königspalast freudig empfangen.
Ja, das ist eine Geschichte, die tatsächlich als so ziemlich einziges Minicomic dieser Reihe keinen neuen Charakter oder ein neues Toy großartig einführt. Ich meine, Der Attack-Track, der kommt hier ein bisschen prominenter vor, aber von den letzten Heften waren wir es ja eher häufig gewohnt, dass wirklich so ein neuer Charakter im Mittelpunkt stand oder eben wie bei The Tale of Teela Point Red im Mittelpunkt stand. Hier ist es, ja, die pyramidenartige, glaswendige Maschine und ja.
Ist so als Charakter-Toy irgendwie vielleicht.
Ja, da wollte ich gerade nämlich drauf zu sprechen kommen. Fangen wir doch mit den neueren Toys an, die in diesem Heft halt drin sind. Wie schon gesagt, der Attack-Track kommt vor, halt aber sehr einfarbig gemalt. Und ja, Himmel bewegt sich durchs Terrain. Und dann kommt eben auch Soa drin vor. Und das finde ich schon mal für den Anfang bemerkenswert. Die meisten von uns kennen ja Soa als Adlergestalt von der Zauberin. Das war aber hier noch gar nicht der Fall. Wir reden ja noch über die Prä-Filmation-Ära, wo es nicht die Zauberin in Adlergestalt gab, sondern es gab die Göttin in Schlangenrüstung. Und Soa ist eben der Adler der Giganten, der He-Man begleitet und auch ein gutes Stück größer ist, so ähnlich wie wir es von dem Toy kennen. Wie findet ihr das?
Ich finde ja dieses Panel einfach genial, in dem Soa zu sehen ist, Teela, also ein Blond natürlich hier, und die Sorceress. In jetziger bekannter Teela-Gestalt, die war ja einfach früher anders. Und dieses Panel finde ich einfach grandios, dass die drei zusammen vorkommen. Wenn man das jetzt jemand zeigen würde, der sich vielleicht mit den frühen Minicomics nicht auskennt, der versteht die Welt wahrscheinlich nicht mehr. Aber insgesamt finde ich den Auftritt von Soa gut, begleiteter He-Man. Als sie dann der Energiepyramide näher kommen, kann er zwar nicht mehr fliegen und muss dann auch auf den Tech-Track landen, der ja, wie der Sepp schon gesagt hat, sehr, sehr einfarbig gestaltet ist. Hatten sie wahrscheinlich nur den Prototypen, der war halt wahrscheinlich einfarbig und dann haben sie so in gelb-beige bemalt. Aber insgesamt finde ich den Auftritt vom Soa hier wirklich passend.
Wir kennen das jetzt ja mittlerweile, dass Teela und die Goddess da irgendwie, es war einem schon so ein bisschen merkwürdig, natürlich wieder nochmal Teela dann mit in Blond zu sehen und die Goddess sitzt in dem Kostüm, was ich halt einfach für immer mit Teela verankert sehe, davor und so. Aber die Zeichnungen sind ja auch nicht das Problem. Für mich eher die Geschichte. Die Zeichnungen finde ich sogar eigentlich ziemlich cool. Die haben noch so diesen Oldschool-Stil und bringen noch so dieses Sword and Sorcery hervor. Und das sind halt noch die alten Comics und damit kann ich mich auch irgendwie arrangieren, weil da waren die Rollen der einzelnen Charaktere noch nicht so vergeben, wie man sie später halt kannte. Und deswegen passt das hier für mich schon.
Für mich passt das auch. Ich finde es aber immer wieder ein bisschen kurios, wenn ich mir das so ansehe, dass halt eben He-Man nicht von Man at Arms und Co. begleitet wird, sondern von Soa und auch im Attack-Track unterwegs ist. Klar, der wird beworben anstelle von Battlecat. Aber irgendwo, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an den Farben, dass ich so mit Soa nicht so hundertprozentig warm werde, auch wenn ich es interessant finde, das anzusehen. Da bin ich schon eher immer begeistert davon, wenn ich die Göttin sehe in der Schlangenrüstung. Auch wenn hier, nachdem Skeletor die Maschine am Nordpol einschaltet, die Göttin in einer Szenerie zu sehen ist, die mich eher an Disney-Filme erinnert.
Ja, sie sitzt da in ihrer Idylle mit den Hasen und den Rehböcken. Ja, das soll halt wahrscheinlich darstellen, wie idyllisch eben Eternia ist, wenn sich Skeletor nicht einmischt. Aber ja, dann muss sie halt weg. Und ich glaube, sie löst sich dann auch auf zum Schrecken der Tiere und ist dann auch direkt im Palast. Also das schafft sie anscheinend noch mit letzter Kraft. Aber viel interessanter finde ich eigentlich diesen Zauberer da in seiner klassischen Zauberer-Kluft, also mit Zipfelmütze und Umhang. Da gab es noch kein Orko, oder? Wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt, da mussten sie
sonst. Orko gab es noch nicht.
Aber Teela beschwert sich ja, dass er hübscher sein könnte.
Ja, das ist auch ein sehr seltsamer Kommentar.
Oberflächliches Vibe.
Eieiei.
Aber es scheint kein Scharlatan zu sein. Also er hat wirklich Magie da in diese, ja, diese geraubte Energie.
Genau, sonst wäre er nicht betroffen von der Maschine da.
Ja. Die Maschine, da sollten wir vielleicht doch jetzt mal drauf hinkommen, nachdem wir ein bisschen über die Personen bzw. Toys, die drin vorkommen, geredet haben. Wie Gordon schon erzählt hat, Skeletor benutzt mal wieder einen MacGuffin, in diesem Fall eine mysteriöse, pyramidenartige Maschine am Nordpol. Was das Aussehen betrifft, muss ich echt sagen, ich finde die Maschine rein optisch ziemlich cool. Das hat irgendwo so ein Retro-Flair, der mich so an 70er-Jahre-Science-Fiction-Comics erinnert. Ich hätte mir genau dieses Konstrukt irgendwo in einem Jack-Kirby-Heft vorstellen können von Kermandi oder sowas, wo was Ähnliches vorgekommen wäre. Andererseits sieht es auch wieder aus, wenn Skeletor sich da diesen Stuhl reinsetzt, als bekäme er jetzt die Trockenhaube auf.
Ja, der muss ja auch nur einen Knopf drücken. Das sagt er sogar selber. Once I throw this switch, es gibt diesen einen Knopf, der alles auslöst. Das ist so gut. Dann ist die ganze Energie von Eternia bei ihm und saugt sich ein. Ja, cool. Also da hat er mal wieder Glück gehabt, der Skeletor, mit diesem Fund da am Nordpol.
Wobei das, finde ich, eine der größten Schwächen des Comics ist, dass man über diese Maschine eigentlich so gut wie nichts erfährt. Die ist halt einfach da. Dann kann der Skeletor die ganze Macht in sich aufnehmen, aber letztendlich wird nicht erzählt, was er dann damit vorhat, ob er mit dieser Macht dann einfach He-Man töten will. Und da sind viele interessante Ideen, die in den Raum geworfen werden, aber leider nicht weitergesponnen werden.
Ja, schon. Das ist ja das, was ich deswegen ein bisschen als kleine Verarsche bei unserem Vorspann drin hatte. So dieses Prinzip, Skeletor will die gesamte magische Kraft von Eternia abziehen. Ich finde, das ist optisch in dem Heft auch sehr schön gezeigt. Also jetzt nicht dieser doofe, klischeeartige Zauberer mit seinem Spitzhund und seinem weißen Bart, der da halb zusammensackt, sondern eher so wie halt die in Dämonenfratzen manifestierten magischen Kräfte aus Castle Grayskull abgezogen werden, wie die Zauberin sich unter Schmerzen kommt. Das finde ich ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber was ist, wenn Skeletor diese magischen Kräfte bekommt? Was passiert dann? Ist er dann irgendwie der Herr von Eternia automatisch? Wird er jetzt Castle Grayskull erobern, dessen Geheimnis er eigentlich gar nicht mehr braucht? Und das finde ich halt irgendwie eigenartig. Das kommt noch ein bisschen im Finale später rüber, wenn He-Man Skeletor konfrontiert. Er steht da umtost von magischen Energien, aber so wirklich viel passiert da nicht.
Ja, jetzt bin ich der härteste und stärkste der Welt, He-Man, Crash, oh nein. Ja, also das Finale ist ja wieder mega langweilig, oder? Also das erinnert mich immer so an diese die Comics, die wir letztens hatten, wo immer nur diese Mini-Geschichten waren. Oh, Hilfe, neue Gegner, Peng, tot. Ach, das war's. Ja, das ist cool, zwei Panel. Und so ging's mir hier auch. Also das war irgendwie so abrupt zu Ende. Ich fand auch die Begegnung zwischen He-Man und Procrustes. Also ich mag ja Procrustes. Ne? Ich finde den Charakter ja echt cool und ich mochte auch die Moto C-Figur sehr gerne. Aber das war auch irgendwie ganz strange. So. Kommst ja aus dem Erdinneren. Was machst du da? Warte mal, ich erschieße dich erstmal. Und dann, ja, okay, He-Man, danke, dass du mir mal direkt ins Gesicht geschossen hast, anstatt, weil wir uns ja gerade irgendwie nett unterhalten haben, aber cool von dir, dass ich jetzt hier lieg in dem Loch. Aua. Dann tschüss.
Ja, das ist schon echt kurioser Auftritt da mit dem, dass der He-Man dann auf ihn schießt, also.
Ja. Aber geil, dass Procrustes ihn auch gleich kennt. Ach, du bist es, He-Man. Was willst du denn hier? Ja, ich hab hier den Attack-Track mit. Hier, Peng! Ah! Was ist das für eine Szene, Mann?
Ja, da können wir direkt auch darüber gehen. Procrustes, dieser vierarmige Riese, ich finde den ja ziemlich geil, weil der wirklich aussieht wie von Ray Harryhausen und so rein optisch cool. Und auch das ganze Konzept, sich vorzustellen, dass im Zentrum von Eternia so ein Typ mit vier Armen steht und hält mit seinen Armen irgendwas fest, damit der Planet nicht auseinanderbricht. Wahrscheinlich hat er die Füße auch noch in irgendwelchen Schlaufen drin. Das hat schon was für sich. Und wie er dann aus dem Boden herausbricht, ist auch cool. Aber die Szene, wie die vonstatten geht, He-Man konfrontiert den Procrustes, sagt so, oh, aua, aua, und He-Man, was machst du denn hier? Und He-Man so, wie löse ich das Problem? Ich schieß einfach auf ihn. Und dann hockt er in seiner Grube und sagt, oh, danke, dass du auf mich geschossen hast. Super, jetzt halte ich durch. Das ist schon ein bisschen sehr gewollt.
Ja, ist wirklich echt eine seltsame Szene irgendwie. Da sitzt ja dann im Attack-Track drin. Das habe ich mich beim Anfang des Comics gefragt. Warum zur Hölle nimmt er den Attack-Track? Ist klar, die müssen den bewerben. Aber wenn er zum Nordpol will, wäre es doch eigentlich viel geschickter, den Wind Raider zu nehmen oder den Talon Fighter.
Ach so, wegen der Kälte meinst du, oder was meinst du?
Nee, weil er einfach viel schneller ist auch.
Ach so.
Es eilt ja, wäre wesentlich sinnvoller. Und der Sepp hat es ja vorher angesprochen, es ist das sechste Heft. Wir haben aber das ja schon mal besprochen, dass das irgendwie mit der Kontinuität ja nicht hundertprozentig stimmt. Dass dieses Heft vielleicht auch in Wirklichkeit als ein früheres Heft geplant gewesen wäre. Weil der Talentfighter ist ja auch nur auf dem Cover zu sehen, aber vielleicht gab es den damals auch noch nicht. Weiß ich nicht. Passt da auch wieder rein. Dann gibt es wirklich nur den Skeletor und keiner der anderen Evil Warriors tritt auf. Vielleicht ist das eigentlich wirklich so ein Heft, das eigentlich vorangestellt wäre. Und ja, so eine klassische Geschichte hat, dass da jemand loszieht und Eternia rettet faktisch. Geht jetzt natürlich von dem Procrustes-Thema ein bisschen weg, aber da bin ich draufgekommen, als ich mir gedacht habe, warum nicht den Talonfighter oder den Wind Raider?
Ja, aber gerade das passt ja auch zum Thema Procrustes. Wir haben keine Charaktere aus der zweiten Wave, die hier mitbeworben werden. Da stimme ich dir schon zu. Chronologisch könnte dieses Heft auch in dem Jahrgang an allererster Stelle stehen. Es kommt kein Talonfighter mit Point Redfall und so weiter. Anstatt einen neuen Charakter zu bewerben, wie jetzt eben theoretisch hätte ja auch Ramen da irgendwo liegen können. Aua, aua, es tut so weh. Und He-Man kommt dann dem Vorbehalte halte durch, Ramen, gleich kannst du wieder Mauern einrennen. Da kommt halt Procrustes. Ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Story chronologisch gesehen auch weiter vorne steht.
Geh mal weg, Ramen, peng, ah!
Danke, He-Man.
Eben, weil Ramen hätte ja auch den Procrustes rammen können. Hätten wir zumindest noch ein Toy beworben.
Also, die Procrustes-Szene, optisch sieht er gut aus, storymäßig ist es nicht so toll. Genauso eben der Finalkampf, wo ich vorhin schon angesprochen habe, das sieht ein bisschen komisch aus. He-Man in diesem magischen Sturm geht auf Skeletor los. Skeletor mit der ganzen magischen Energie versehen. Was macht er? Er bekämpft He-Man mit dem Schwert. Komisch. Aber was ich eigentlich sogar geiler dabei finde, ist so, wie He-Man dann gegen diese Geisterdämonen dann kämpft, zusammen mit Zoa, der dann tatsächlich mal sein Gurtzeug benutzt, um die abzuschießen und so. Also rein optisch ist da schon was abgeliefert worden.
Absolut gelungen optisch. Wie gesagt, die Story, die ist okay bis zu einem bestimmten Punkt und am Schluss kommt der He-Man dann an und zack, auf einmal ist es aus. Aber die Optik ist echt richtig genial. Also das ist wieder super gezeichnet von dem Mark Texera, wie generell eigentlich die komplette Wave 2. Der Stil gefällt mir einfach. He-Man sieht richtig wild aus, wie er mit den Geistern da kämpft. Die Geister sehen auch gut aus, finde ich. Also richtig atmosphärisch.
Ja, ein bisschen mehr Farbe hätten die Geister vertragen können. Also nicht immer nur gelb, beige, orange. Also ich finde da, keine Ahnung, woran es liegt, aber da ist schon irgendwie so, der Attack Drank hat die Farbe und der Procrustes ist ja jetzt auch nicht so viel farbiger. Klar, der kommt aus der Erde, aber irgendwie ist das so ein Farbschema, das da durchgehalten wird, was ich jetzt persönlich nicht so aufregend finde. Also das Einzige, was heraussticht, ist, dass diese Pyramide da ist ja grün, da am Nordpol von Eternia, aber sonst ist das alles eher so gelblich-beige. Zum Beispiel jetzt der Palast von Eternia da, der ist ja auch so.
Und auch Procrustes.
Ja, genau. Also alles ist so, ich weiß auch nicht, haben sie nicht genügend Druckfarben gehabt oder so?
Ich weiß es nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, da hatte Todd Smith wahrscheinlich noch so einen riesigen Farbeimer beige, den er einfach mal.
Das ist mein Schnäppchen.
Ja. Ja, also da ist Comics mit besseren Farben. Aber ja, dynamisch und so von zeichnerischen her ist es okay. Ja, da gibt's deutlich schlechtere.
Definitiv. Ja, aber das hatten wir ja oft. Also ich finde nicht nur jetzt bei Masters of the Universe, sondern überhaupt generell finde ich in 80er-Jahre Condor-Comics und so konnte man das ja auch mal schön sehen. Also wenn der Zeichner wirklich was drauf hatte, aber der Tuscher halt einfach echt schwach war oder eben, wie gesagt, eben zu wenig Farben hatte oder so, und einfach nur gesagt hat, ja, das ist für mich eine Auftragsarbeit, ich mache das jetzt mal eben und dann ist eben gut. Das habe ich in diversen Comics irgendwie das Problem. Dargestellt finde ich es trotzdem gut, auch wenn ich dir da zustimme, dass einige Sachen ein bisschen arg eintönig sind. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass auch Zoa schon fast mehr wie Screech wirkt, weil er irgendwie immer nur rot ist oder magenta. Da hätte ich mir auch manchmal ein bisschen mehr farbenfrohere Sachen gewünscht. Aber gut, es ist halt eben nur ein Minicomic. Und wie gesagt, es war wahrscheinlich wirklich eher Work to do als irgendwas anderes. Ne?
Kann durchaus sein.
Vielleicht noch eine ganz kurze Sache auf der letzten Seite. Wie fandet ihr denn die Darstellung von Castle Grayskull? Weil es ja überhaupt nicht aussieht wie das Toy.
Ja, es sieht eher aus, als hätte einer eine Bretterbude zusammengenagelt für seine Kinder.
Ja. Ich fand es schon ein bisschen komisch irgendwie. Aber Castle Grayskull war da doch schon bekannt, oder nicht, zu dem Zeitpunkt?
Ja, aber es ist natürlich auf die Weise leichter zu zeichnen. Das sehen wir in späteren Minicomics auch, wo Castle Grayskull immer extrem simpel dargestellt ist. Ja. Und du froh sein kannst, dass überhaupt der Totenkopf gemacht wurde. Und wer weiß, vielleicht hat der Tuscher auch gefragt, können wir das nicht in Castle Orange Skull umbenennen?
Kann sein.
Und dann, ach nein, verdammt, da muss ich ja die teure Farbe
nehmen. Castle Beige Skull.
Oh. Das war der für den Abschluss gewesen. Okay, aber dann kommen wir jetzt zum Notensystem. Gordon, was gibst du für einen?
Die generelle Zeichnung und so finde ich schon ziemlich gut. Und ich mag eben, wie gesagt, auch Charakter wie Procrustes. Ich habe kein Problem damit, dass jetzt irgendwie Zoa und die Sorceress und Hila noch verschiedene Charaktere sind, weil das gehört halt in diese Sache hier noch mit dazu. Das ist erst 1983 und die zweite Serie. Und da war eben, wie gesagt, noch nicht alles so ausgelotet. Adam war noch nicht präsent. Und das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung so. Aber da sind mir einfach, wie gesagt, so viele Szenen mit drin mit Procrustes. Das wird über den Haufen geballert und keine Ahnung. Das Ende ist irgendwie, ja, He-Man, ich bin jetzt der Mächtigste der Mächtigen. Ich habe alle Mächte in mir versammelt, sogar die Macht von Castle Grayskull. Oh nein, das war's. Ich meine, klar, es ist ein Minicomic und sie sind natürlich auch settechnisch limitiert, ne, weil man hat nur so und so viele Seiten zur Verfügung. Das ist schon klar. Aber wenn er wirklich irgendwie gerade alle Magie vom gesamten Planeten gegen sich aufgebracht hat, sollte He-Man denn nicht ein bisschen Struggle haben, so ein bisschen so, und nicht einfach nur reinkommen, ja, Skeletor, jetzt hast du zwar alle Magie, aber trotzdem, peng, so, das war's, ja, mir doch egal, weil ich bin viel stärker als alles. Das ist so ein bisschen eintönig und langweilig und das finde ich für den Storyverlauf und für den Klimax halt mega schwach. Und ja, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mehr geben als eine 4-.
Mal schauen, ob der Matthias da mehr vergibt.
Na, ich vergebe auch nicht mehr. Also es gibt jetzt auch nicht so irgendwie jetzt ein besonderes Panel, was mich jetzt da so besonders begeistert, wie es bei anderen Minicomics manchmal ist. Also der Plot ist halt jetzt auch nicht so toll. Und darum würde ich jetzt auch nur 4 geben, eben weil die Zeichnungen durchaus in Ordnung sind. Aber es wirklich nicht positiv heraussticht.
Na gut, dann muss ich mal ein bisschen den Schnitt retten. Wobei, ich gebe auch nicht eine so viel bessere Note. The Magic Stealer war für mich immer das Schwächste des Jahrgangs. Und ich habe das früher auch richtig kacke gefunden. Auch wegen dieser farbigen Eintönigkeit, die Matthias angesprochen hatte. Aber es gibt auch wieder gute Dinge. Ich mag halt eben, wie die Zeichnungen generell sehr dynamisch und actionreich in Szene gesetzt sind. Mir gefällt eben das Design von dieser Magieabzugsmaschine ganz gut und Procrustes hat einen ganz coolen Auftritt, auch wenn der storytechnisch ein bisschen eigenartig ist. Aber im Lauf der Jahre habe ich gemerkt, dass ich die Story jetzt gar nicht so grundverkehrt finde. Da gibt es schon noch Mini-Comics, auch vor allem in späteren Jahren, die mir irgendwie mehr auf den Zeiger gehen als das hier. Hier ist es irgendwo, dass ich einen Teil von meinem Kopf ausschalte und dann kann ich irgendwo rein optisch diese Queste ganz gut mitnehmen. Insofern ist das für mich im Großen und Ganzen eine 4+.
Dann gebe ich noch meine Wertung ab. Bei mir ist es so, dass für mich auch mit Abstand das schlechteste Minicomic der zweiten Wave von DC ist, die ich insgesamt sehr, sehr gut finde. Ich mag den Stil, wie die generell gezeichnet sind. Ich finde das, wie der Gordon, auch nicht störend, dass die Sorceress, Teela und Zoa zusammen vorkommen. Klar, die Story ist wirklich relativ dünn und dann kommt dieses Ende, das auch nicht gerade prickelnd ist. Aber wie gesagt, aufgrund der Zeichnung würde ich trotzdem noch eine 3- geben. Vielleicht auch ein bisschen beeinflusst durch ein paar Minicomics, die ich vor kurzem gelesen habe, der späteren Jahrgänge. Vielleicht bin ich auch noch beeinflusst durch das letzte Video-Review, als ich das Leech-Minicomic dabei hatte. Das ist natürlich eins der allerschlechtesten, gerade vom Zeichenstil her. Und das ist um Welten besser, also deshalb von mir eine 3-.
Ja, gegen das Leech-Mini-Comic, das werden wir in ein paar Jahren vielleicht mal besprechen, gegen das Leech-Mini-Comic jedenfalls, da ist auch das, was unter meinem Schuh gerade klebt, wirklich Gold. Aber ihr seht es, das Heft ist nicht unbedingt so toll, The Magic Stealer, aus unserer Sicht. Vielleicht gefällt es euch aber auch besser, wenn ihr das Heft gut findet oder generell, wie ihr zu dem Heft steht. Das teilt uns gerne in die Kommentare mit, entweder auf PE im Forum oder auf YouTube. Wir beantworten nicht unbedingt zu jedem Kommentar was, aber wir lesen alles gerne mit. Und ja, wenn ihr Fragen habt, die wir bei den Hörerfragen mit reinbringen wollen, dann könnt ihr das auch auf YouTube stellen oder auf Facebook uns schicken oder auf PE im Forum selbst. Ihr findet damit Sicherheit einen Weg. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Hat wie immer Spaß gemacht, über das Minicomic zu sprechen, auch wenn es diesmal leider nicht so gut war wie die vorherigen aus der Wave. Recht viel mehr gibt es auch nicht mehr zu sagen. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, das Minicomic ist tatsächlich jetzt vielleicht nicht ganz so erinnerungswert, aber die ganzen Vorkommnisse jetzt um die Moto Origins sind ja jetzt gerade ganz witzig. Jetzt parallel gerade heute große Verunsicherung oder komische Sachen, die bei Amazon vorgehen. Machen wir es an die Artikelseiten weg. Manchmal sind sie da, manchmal kann man bestellen, manchmal nicht. Irgendwie weiß gerade wohl bei Mattel keiner genau, was er da macht, wie er da wen beliefern soll. Ich bin gespannt, wie das alles weitergeht. In diesem Sinne, servus.
Ja, ich hatte ja im Zuge der Moto Origins nochmal mit meinem guten Kumpel Scott telefoniert und habe ihn ja kurz mal gefragt, wie ist das denn jetzt, weil ja jetzt ja auch die Fans gefragt haben, so, ne, die ganzen Hauptcharaktere kommen jetzt und so, kommen denn da auch mal so Nebencharaktere oder Charaktere, die wir im Minicomic vielleicht noch gar nicht hatten, irgendwie in diesem Stil? Und dann sagte er, ja, nee, das ist nicht so einfach zu machen und wir wollen vielleicht auch eher noch Varianten. Und neben Faker kommt wahrscheinlich auch nochmal Wunder. Und ich dann so, ach du Scheiße, Wonder Bread He-Man jetzt oder was? Und der wird dann auch wieder mit so einem Brot ausgeliefert und so. Und dann sagte er, nee, man kann dann hinten diese Sammelpunkte einlösen und dann kriegt man dieses Brot nochmal so als Gadget mit dazu. Und da habe ich gesagt, ja, Brot für die Ami-Kinder und so, das funktioniert doch nicht, ne? Die sind doch alle nur das Brot hier ohne Rand und so gewohnt. Ist das denn Brot ohne Rand oder was denn da losgeschickt wird? Und dann sagt er, nee, das ist schon ein ganz normal gebackenes Brot. Und da habe ich gesagt, also bist du pro Krustus?
Das hemanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Was nimmst du eigentlich immer, um diesen Scheiß zu schreiben?
Ich schreibe den Scheiß immer, wenn ich nichts eingenommen habe.
So, ach, du hast zu wenig genommen, okay. Freut euch schon, wenn sie demnächst dann Mama, Papa, Zombie gucken.
Oh mein Gott. Der Zombie an sich ist ja eigentlich ein Untoter. Wussten Sie das schon, lieber?
Ja, also das sind... Entschuldigung?
Ich wollte Matthias sagen, aber... Entschuldigung.
Okay, dann haben wir noch eine Frage von Unsung Hero. Ich finde den Entschuldigung, ich fange nochmal vorne an. Ich finde den Veröffentlichungsrhythmus, blödes Wort.
Nicht so schwer.
Ja, also...
Ganz ruhig und
leise. Ganz ruhig.
Heute darf der Gordon mal auf die Frage von Bulkhead antworten. Wie vollzog sich das Und damit
Ja, sonst ist eigentlich nichts
bekannt. Kannst du denn in etwa schon abschätzen? Moment. Ich glaube, bei mir ist gerade eine Verzögerung.
Ja.
Okay, ich versuch's jetzt nochmal.
Ja.
Und den Inhalt kann uns jetzt mal der Gordon vor. Oder auch nicht.
Im Königspalast. Palast? Was? Oh Gott. So. Und auch Castle Grayskull selbst wird mit so.
Also, das lag jetzt aber nicht an mir.
Ich habe eigentlich Bock, nochmal von vorne anzufangen.
Mach nochmal von vorne.
Ja.
Geht, glaube ich, schneller für den Stefan. So. Das ist Bambi und Klopfer.
Ja.
Bambi und Klopfer. Aber es hat ja ein Geweih, oder? Ich weiß nicht, hat Bambi ein Geweih? Ich weiß nicht.
Ja, am Ende ja.
Am Ende ja, okay, gut. Ich habe tatsächlich noch nie ganz gesehen. ja.
Wellman, pass bitte auf Bambi auf, die Göttin.
Das hemanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.